Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Kick in Rush. Die WM 2018 auf meinsportradio.de. In Kooperation mit 90plus.de. Hintergründe.
Am 14. Juni geht es los, dann startet mit dem Eröffnungsspiel Russland gegen Saudi-Arabien die WM 2018. Wir werden euch hier auf meinsportradio.de natürlich täglich bei Kick in Rush, unserem WM-Podcast, über die sportlichen Ereignisse auf dem Laufen halten, zusammen mit den Kollegen von 90plus den Weg bis zum Finale durchanalysieren. Aber wir wollen auch hinter die Kulissen der WM in Russland blicken, denn die Fußball-WM 2018 ist mehr als ein reines Sportevent. Für Russlands Präsident Wladimir Putin ist es auch eine Bühne, um sich innenpolitisch, aber auch für die Weltöffentlichkeit in Szene zu setzen. Und die Themenfelder Sport und Politik sind unter anderem angesichts der Krim-Krise, des Konflikts in Syrien und Russlands Rolle darin vor dieser WM auch überhaupt nicht zu trennen und erst recht nicht vor dem Hintergrund des flächendeckenden Staatsdopings in Russland. Das hatte ja auch der ARD-Journalist Hajo Seppelt mit aufgedeckt und deshalb wurde ihm von den russischen Behörden nun das Visum für die WM 2018 verweigert. Ein weiteres heikles Thema im Spannungsfeld zwischen der WM als Sportevent und als politisches Machtinstrument. Wir sprechen über die russische Gesellschaft, die russische Politik, die Meinungsfreiheit in Russland und viele weitere Themen abseits des rollenden Balles vor der WM 2018 mit dem freien Journalisten Thomas Dudek aus Berlin. Der hat ein spezielles Faible nicht nur für Sport, sondern beobachtet auch die politischen Entwicklungen in Osteuropa, speziell in Polen und in Russland. Hallo Thomas.
Hallo.
Ja, Thomas, wie groß ist denn bereits die Vorfreude in Russland auf die WM? Gibt es da sowas wie ein WM-Fieber?
Also jetzt müssen wir so ein Fieberball-Thermometer haben. Nee, also es mit jeder Woche, die das Turnier jetzt näher rückt, wächst auch natürlich die Vorfreude bei allen Problemen, die es gab. Aber ich würde das vergleichen, es ist so ähnlich wie damals 2006 in Deutschland. Also erst als die WM immer näher rückte, hier 2006, wuchs auch hier das Fieber oder die Vorfreude. Und ähnlich ist es in Russland. Und wo man sagen muss, dass sie auf jeden Fall in Russland die WM in dem Straßenbild schon sehr präsent ist. Also in der Moskauer Metro gibt es Plakate für die WM. In den ganzen Gastgeberstädten gibt es auch immer solche einzelne Punkte, wo man da irgendwie schön Pavillons und Vorschau hat. Also wird schon einiges gemacht und natürlich, man macht sich schick, sagen wir mal so. Die Fanzones werden auch schon langsam aufgebaut, also deswegen, durch diesen ganzen Trubel ist das auf jeden Fall im Alltag der Russen präsent, die WM.
Und dass es eben im Alltag der Russen sehr präsent ist, dafür hat auch der Präsident Wladimir Putin gesorgt. Für den ist das ja sowas wie ein Prestigeprojekt, diese ganze WM auszurichten. Wie schick hat er sich denn aus deiner Sicht gemacht, um Russland eben dann auch so zu präsentieren, wie er es gerne nach außen präsentiert haben will? Denn es gibt ja rund um Russland und auch im Verhältnis zum Westen erhebliche Probleme momentan.
Ja, also da muss man generell erstmal sagen, dass große Sportveranstaltungen für Russland eine sehr wichtige Bedeutung haben. Das hat man ja schon in Sochi gesehen 2014. Also man möchte Russland von der besten Seite präsentieren. Man möchte auch zeigen, dass man das auch ein Global Player ist, also der wirklich alles perfekt macht und es beherrscht, solche Organisationen. Ja, und Putin selber versucht das natürlich ja auch selber davon zu profitieren. Also es gibt ja so einige Beispiele. Also es gab mal zum Beispiel jetzt diese Debatte vor ein paar Monaten bezüglich der Flugtickets von Aeroflot. Und es gab ein Gespräch zwischen dem Chef von Aeroflot und Wladimir Putin. Und Putin hat gesagt, nein, es darf nicht sein, dass unsere russischen Fans so viel bezahlen müssen wie ausländische Fans. Deswegen muss das viel billiger sein. Das Ergebnis ist, die russischen Fans können zu den Gastgebern oder zu den Städten, wo die Russen, wo die Sponaja spielt, für 5 Euro, glaube ich, jetzt hinfliegen. Also da hat Putin sein Machtwort gesprochen. Anderes Beispiel ist die Zugverbindung zwischen Gastgeberstädten. Wenn man ein Ticket hat, WM-Tickets und auch die Fan-ID, darf man die umsonst benutzen. Und Putin hat auch angekündigt, dass er einmal mit den Fans mit dem Zug von Moskau nach St. Petersburg reisen möchte. Also zeigt auch im Hinblick auf die Präsidentschaftswahlen, die es vor ein paar Monaten gab im März, dass er da einfach versucht, sich da auch natürlich auch als der große Landesvater, der sich natürlich um die Belange des kleinen Mannes, des russischen Fußballfans kümmert, zu präsentieren.
Wie sehr hat ihm das denn aus deiner Sicht genützt, dass die WM nach Russland kommt in diesem Jahr bei dieser Präsidentschaftswahl, die er ja doch dann am Ende mit ziemlich großer Mehrheit gewonnen hat?
Ich glaube, das dürfen wir nicht überschätzen. Er hätte die Wahl auch so gewonnen, weil ich meine, diese Russen stehen hinter seiner Außenpolitik ein Großteil, auch die Opposition, die ist durchaus außenpolitisch auf Linie in vielen Fragen, auf gleicher Linie wie Putin. Also jetzt die WM an sich würde ich jetzt nicht überschätzen. Ist zwar ein schöner Punkt gewesen, aber mein Gott, wenn, sagen wir mal, 15%, aber es war jetzt nicht sehr wichtig für seinen Wahlerfolg. Viel wichtiger war die Propaganda im eigenen Land. Also der Garcia, den die ganzen Fernsehsender, die er im Griff hat, der ganze Kreml im Griff hat, die spielen da eine viel wichtigere Rolle als die WM selber.
Und wie Putin das Land in den Griff gekriegt hat, das stößt im Ausland auf erhebliche Kritik. Vermehrt wurden Stimmen von ausländischen Politikern und auch Menschenrechtsorganisationen laut, dass aufgrund der Menschenrechtsverletzungen, der Verstöße gegen die Pressefreiheit, aber auch wegen der von Thomas Dudek eben schon angesprochenen Außenpolitik die WM vielleicht besser boykottiert würde. Hintergrund natürlich die russische Expansionspolitik, die Annexion der Krim, aber auch die Verstrickungen Russlands in das Giftattentat auf den Doppelagenten Skripal in diesem Jahr in England. Wie wurden die Boykottforderungen und die Kritik an Russland generell denn in der Bevölkerung aufgenommen?
Ich glaube, das ist den Russen an sich jetzt irgendwie nicht besonders wichtig. Also sie wollen ein schönes Turnier, es ist ja einen schönen Fußball sehen. Ich glaube, diese Debatte wird vielmehr diskutiert von der russischen Politik. Weil natürlich ist das ja wichtig für die russische Propaganda, für den Kreml, dass, sagen wir mal, wenn Putin im Stadion ist, sagen wir mal, im Luschnik-Stadion, dass da auch irgendwie vielleicht die Bundeskanzlerin Merkel neben ihm sitzt oder Bundespräsident Steinmeier. Es ist aber interessant zu wissen, also alle Sportpolitiker, Funktionäre und auch betonen, man darf durch diese Boykottdebatte dieses Turnier nicht unnötig politisieren. Und er wird auch betont, diese Debatte oder diese WM soll auch dazu dienen, dass die Fans, ausländische Fans und russische Fans sich näher kommen. Also ein nettes und durchaus lobenswertes Vorhaben. Und das Problem ist, muss man jetzt aktuelles Thema aufgreifen, man möchte da die WM nicht politisieren oder man wirft den Westen vor, dass er durch diese Boykottdebatte die WM politisiert. Aber gleichzeitig scheut sich der Kreml nicht, einem kritischen Journalisten wie Hajo Seppelt das Visum zu entziehen. Also dadurch macht der Kreml selber die WM politisch.
Ja, du sprichst ihn an. Der Fall Hajo Seppelt hat vor allem in Deutschland natürlich jetzt für viel Wirbel gesorgt und auch dafür gesorgt, dass viele Stimmen ARD und ZDF aufgefordert haben, die WM zu boykottieren, also nicht zu übertragen. Dazu wird es natürlich sicherlich nicht kommen, aber irgendwie, wenn man das aus russischer Sicht nochmal betrachtet, passen da ja zwei Dinge nicht so richtig zusammen. Zum einen will die russische Führung sich durch die WM der Weltöffentlichkeit positiv präsentieren, zum anderen sperrt sie jetzt einen kritischen Journalisten, letztlich einen Meinungsführer der westlichen Welt aus. Und bewirkt damit letztlich irgendwo auch wieder das Gegenteil. Hat der Kreml, hat Russland so viel Angst vor Hajo Seppelt?
Man hat nicht Angst vor Hajo Seppelt. Man nimmt ihm übel seine Berichte, sagen wir mal, dass er, sagen wir mal, die Dopingpraktiken in Russland einfach publik gemacht hat. Also das ist ja für mich, also es ist so sehr Skandal, als das auch ist, so überrascht es mich doch nicht, weil wenn man eigentlich sich in den letzten Jahren gelesen hat, was in den russischen Medien über ihn geschrieben wurde, oder selbst wie russische Medien, irgendwie, ich glaube sogar der Portal von Rassia Adin, also vom Staatssender, hat sogar vor ein, zwei Jahren versucht, Seppelt in einem Interview zu provozieren. Also dementsprechend ist es einfach nur eine späte Sache nach dem Motto, du hast uns beschmutzt und jetzt hast du die Quittung, jetzt lassen wir dich nicht rein. Und das Interessante ist ja auch, dass bezüglich Doping oder Hajo Seppels Berichterstattung, so viele der Russen denken so. Also viele Russen fühlen sich, sagen wir mal, durch diese Doping-Debatte irgendwie ein falsches Licht gerückt und quasi zu Alleinsündern beim Doping gemacht zu werden, was ja überhaupt nicht stimmt. Aber es kommt halt in Russland an.
Kommt so an, weil es auch von oberster Führung wahrscheinlich in die Richtung gelenkt wird.
Nö, ich meine, Also ich habe mit einigen Russen zu dem Thema gesprochen und selbst kritische Sportjournalisten, die ja durchaus irgendwie auch ihre Erfahrungen gemacht haben, die selber wegen der kritischen Berichterstattung, sagen wir mal, nicht zu Sochi Akkreditierung bekommen haben für die Spiele, die sagen selber, ja, aber wir sind doch nicht die Einzigen, die ducken. Die Chinesen, die Amerikaner ducken auch. Wieso geht man da nicht so vor? Das ist so diese Argumentation, die man von vielen Russen hört.
Wie wird denn in Russland über den Fall Hajo Seppel momentan auch berichtet?
Ach, man nimmt das, also es gibt ja ein paar Politiker, die natürlich dann auch begrünen, das ist auch richtig so. Aber selbst die großen Schlagzeilen sind das jetzt nicht. Also eher so nebenbei.
Also man wehrt diese Doping-Debatte letztlich ab und sagt, die anderen machen es doch auch. Warum konzentrieren sich alle auf uns? Ist das so die verbreitete Meinung zu dem Thema in der Bevölkerung?
Das ist auf jeden Fall die Meinung, die mir begegnet ist mit Leuten, mit denen ich darüber sprach.
Die WM ist, das haben wir jetzt ja schon gesagt, Putins Prestigeprojekt. Damit will er Eindruck machen im eigenen Land, aber auch vor den Augen der Weltöffentlichkeit. Wenn aber jetzt, wie angekündigt, die Spitzenpolitiker aus Europa und der Welt der WM tatsächlich fernblieben, also nicht kämen, würde Putin das in der eigenen Bevölkerung nicht mehr nützen, als wenn sie doch kämen? Das würde ja schließlich diese Opferrolle, in der sich die Russen, wie eben gehört, in Sachen Doping zum Beispiel sehen, noch mehr unterstreichen.
Ja, das wird durchaus vermutet, weil irgendwie, sagen wir mal, wenn sie nicht kommen, es wird schon so immer in Russland propagiert, wir werden als quasi als die Aussätzigen behandelt und der Westen mag uns nicht, das Ausland mag uns nicht. Eine Argumentation oder eine Propaganda, die natürlich auch irgendwie Boden findet. Und durch solche Argumente oder solche Boykotte fühlen sich die Russen natürlich wird natürlich die Propaganda bestätigt. Mhm. Also deswegen, ich bin da selber etwas zwiegespalten und mir fällt es selber einen Ratschlag zu geben, weil einerseits natürlich, es ist ein Unding, was Russland mit der Krim gemacht hat, was Russland in Syrien macht oder dass Russland immer noch einen Krieg in der Ostukraine da quasi am Laufen hält. Aber gleichzeitig mit Blick auf Russland ist natürlich so, habe ich auch gewisse Sorge, dass quasi durch diese Boykotte quasi die russische Propaganda, also die quasi nur bestätigt wird. Auf jeden Fall in den Augen vieler Russen.
Der freie Journalist Thomas Dudek ist zu Gast hier bei uns auf meinsportradio.de im Rahmen unserer WM-Vorberichterstattung. Wir blicken auf die politische Seite der Fußball-WM, auf alles, was auch an kritischen Stimmen letztlich fernab vom rein sportlichen Geschehen bei der WM thematisiert werden muss. Gleich gibt's mehr davon hier bei Kick in Rush auf meinsportradio.de, unserem WM-Podcast.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise, sogar bei vielen Möbeln für draußen, in deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Kick in Kick in Rush. Die WM 2018. Deine täglichen Podcasts zum größten Sportevent des Jahres. Auf meinsportradio.de. In Kooperation mit 90plus.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Der freie Journalist und Osteuropa-Experte Thomas Dudek ist zu Gast hier auf meinsportradio.de. Wir blicken auf die politische Seite der Fußball-WM, haben eben schon über Putins Prestigeprojekt, über den Fall Hajo Seppelt und über die Boykottandrohung westlicher Politiker gesprochen. Gucken wir nochmal auf eine andere Seite der WM und zwar auf die finanzielle Seite, denn es wird, das ist klar, die teuerste WM aller Zeiten sein und sie ist nochmal teurer, als es ursprünglich eigentlich vorgesehen war. Jetzt stellt sich im Falle Russland natürlich die Frage, wo ist das ganze Geld versickert? Es kommen da immer wieder die Gerüchte von Korruption, Schmiergeldern, Vetternwirtschaft, die wahrscheinlich gar keine Gerüchte sind.
Nö, also durchaus. Also es gibt ja zum Beispiel jetzt einen Fall um das Stadion in Kaliningrad, was ja auch mit einer gewissen Verspätung eröffnet wurde. Also da hat sich herausgestellt, und das ist da gehen sogar die russischen Behörden vor, da läuft da jetzt auch ein Gerichtsprozess gegen das Bauunternehmen Sumu, dass da einfach durch Korruption und durch bewusst quasi Verzögerungen entstanden sind. Also man sagt zum Beispiel, der Boden, auf dem das Stadion in Kaliningrad steht, ist nicht gerade geeignet für Großbauten. Er sagt einfach ein, der Boden ist zu moorig. Und trotzdem kam man auf die Idee, da irgendwie dieses WM-Stadion auf der Oktoberinsel zu bauen. Und es musste halt durch Sand gesteckt werden. Nur dieser Sand war minderwertiger Qualität. Und auf jeden Fall war es nur möglich, weil da auch irgendwie Beamte der Stadt Kaliningrad mitgemacht haben bei der ganzen Korruption. Und das wurde jetzt alles aufgedeckt und es gibt einen riesengroßen Prozess. Wir haben jetzt das Beispiel das Stadion in St. Petersburg. Das ist ja schlechthin das Beispiel für Korruption und Misswirtschaft rund um die WM bei den Bau der Stadien. Also da hat sich zum Beispiel herausgestellt, dass irgendwie auch ein Vizegouverneur Aufträge zugespielt hat bezüglich der Videoleinwand und oder auch bestimmten Sachen, die gar nicht dann am Ende geliefert wurden, aber trotzdem bezahlt. Also man muss sagen, also es war viel Korruption, es war aber auch viel Misswirtschaft. Also auch wieder das Beispiel St. Petersburg, da irgendwie für den Confederations Cup hat man ein Medienzentrum direkt neben das Stadion gebaut. Und am Ende stellt sich raus, dass das Medienzentrum an einem ganz falschen Ort ist, weil dadurch konnte man diesen Rasen nicht aus dem Stadion rollen. Und das muss ja nochmal für 3-4 Millionen Euro an einer anderen Stelle neu gebaut werden. Also das sind so lauter viele Beispiele, dass einfach Korruption und auch Schlunderei dazu geführt haben, dass diese Stadien teilweise teuer wurden.
Das sind also auf jeden Fall Gelder der öffentlichen Hand, die ja dann auch ja letztlich verschleudert werden, mit denen Misswirtschaft betrieben wird. Wie wird sowas in Russland auch bei der Bevölkerung wahrgenommen?
Ach, das wird sogar in Russland von der russischen Presse thematisiert. Also es gibt so bestimmte Themen, wie zum Beispiel die Stadien. Da gibt es durchaus Themen, die fragen ja, weshalb und die Sorge, was wird mit den Stadien? Also dass die Stadien auch noch in der nächsten Zukunft irgendwie abhängig sein werden von öffentlichen Geldern, das ist jedem klar. Es gibt durchaus Stimmen, die sagen, ja, hätte man für das Geld nicht lieber eher Krankenhäuser oder irgendwie eine andere soziale wichtige Einrichtungen bauen können, statt irgendwelche Stadien, die nach der WM, wie sagen wir mal in Kaliningrad, wo irgendwie Durchschnittszuschauerzahl von 5.000 Leuten ist, ein Stadion für 35.000 Zuschauer zu bauen. Und man muss aber sagen, das ist diese ganze Kritik auch, die hat dazu geführt, dass Alexei Sorokin, der Chef des WM-Organisationskomitees, letztens in einem Interview betont hat mit dem Sport Express, dass man auch das wieder bei dem Geld, was jetzt ausgegeben wurde für die WM, nicht nur Stadien oder irgendwie Hotels gebaut wurden, sondern zum Beispiel auch 166 Krankenhäuser. Also man versucht mit solchen Argumenten natürlich auch dieser Debatte etwas in den Unmut klein zu halten.
Wird die WM letztlich auf dem Rücken der Bevölkerung ausgetragen? Das ist ja eine Kritik, die regelmäßig bei Weltmeisterschaften wieder hervorgeholt wird. In Brasilien war das der Fall, wo ja dann auch die Bevölkerung zum Teil doch sehr leiden musste, Wohngebiete geräumt wurden, weil eben Stadionerweiterung vorgesehen war. In Südafrika das gleiche Problem. Wie würdest du es in Russland einschätzen?
Ja, würde ich durchaus sagen. Also es gab da einige Ideen auch oder quasi mal versucht. Also ein kleines Beispiel, ich glaube, das war in Jekaterinburg, da wollte man, dass die Fassaden der Häuser, die zum Stadion führen, alle einheitlich sind. Und deswegen hat man irgendwie neue Balkons errichtet. Nur diese neuen Balkons und die neuen Fassaden hat nicht die Stadt bezahlt oder die Oblast Jekaterinburg, sondern die Rechnung dafür hat man den Bewohnern der Häuser zugeschickt. Und solche kleinen Beispiele, dass einfach mal Parks verschwinden, die irgendwie oder Datschen, die russischen, da kann man ganze Geschichten drüber machen.
War ja in Sotschi vor den Olympischen Spielen ähnlich der Fall.
Ja, eben. Also da irgendwie, man versucht sie halt im Besten nicht darzustellen und nimmt dabei oft keine Rücksicht auf die Bewohner, auf die normalen Menschen. Es ist ja auch irgendwie, wie man zum Beispiel, ein Beispiel ist die Fanzone in Moskau. Die wird ja mitten auf dem Campus der Moskauer Universität, der Lomonosow-Universität sein. Nur auf dem Campus leben auch 6.500 Studenten und die und ausgerechnet in der Prüfungszeit, die dann irgendwie ablaufen wird, haben sie irgendwie eine Fanzone für 40.000 Zuschauer, auf der dann täglich Party bis spät in die Nacht ist. Also das, darüber sind die Studenten in Moskau auch nicht glücklich und erfreut und leisten seit Monaten Widerstand, der natürlich dann aber auch nicht gehört wird oder einfach nur ignoriert wird.
Ich wollte gerade fragen, wie sind die Aussichten also eines solchen Protestes auf Erfolg? Ist der wirklich gleich null? Oder gibt es zumindest irgendein Entgegenkommen von Seiten der Organisatoren, dass man da Kompensation schafft?
Ja, es gibt so kleine Beispiele. Also es gab auch die Idee, dass man zum Beispiel in einigen WM-Gastgeberstädten, die auch Universitätsstädten sind, zum Beispiel die Studenten für die Zeit der WM aus ihren Wohnheimen rausschmeißt, damit da die Sicherheitsbeamte untergebracht werden können. Aber das war dann so ein negativer Aufschrei und so ein Aufschrei der Empörung in der Bevölkerung, dass man da zurückgerudert hat und dann irgendwie gesagt hat, nur jene Studenten müssen ihre Zimmer freigeben für Sicherheitsbeamte, die zu der Zeit auch im Urlaub bei ihren Eltern irgendwo außerhalb der Städte sein werden. Also es gibt da so kleine Erfolge und so kleines Zurückrudern, aber sagen wir im Fall Moskaus, der Moskauer Studenten, ja, da wurden teilweise auch Demonstrationen oder Proteste der Studenten von der Stadtverwaltung untersagt. Also Proteste haben auch ihre Grenzen, aber man lässt protestieren, aber bis zu einer gewissen Grenze.
Und die Grenze ist wahrscheinlich im Vergleich zu anderen Ländern dann doch deutlich niedriger.
Ja, kleines Beispiel, irgendwie schon letztes Jahr wurde beschlossen, dass irgendwie Demonstrationsverbot in WM-Gastgeberstätten ist. Also deswegen... ich kenne auch Leute, die letztes Jahr irgendwie während des Confederations Cup an kleinen Protesten mitgenommen haben. Die haben dann 12 Tage im Knast verbracht.
Ein anderes großes Problem in Russland ist die Situation der Homosexuellen in Russland. Homosexualität in Russland ist legal, aber seit 2013 muss sich in Russland zumindest in öffentlichen Diskussionen gegenüber Minderjährigen zurückgehalten werden, wenn man über Homosexualität spricht. Das ist ja auch ein Unding letztlich, wenn man es mit westlichen Maßstäben vergleicht. Wie wird das während der WM sein? Muss man als Homosexueller, ja, läuft man Gefahr, wenn man zur WM nach Russland kommt?
Ja, also es gab ja mal so eine schöne Idee von Katrin Scheib, so eine Bloggerin und Journalistin, die ja auch irgendwie ihren Russball, einen Blog hatte, die hat mal einfach in dem russischen Freundeskreis sich umgehört, unter Homosexuellen und auch Freunden, und die haben alle gesagt, ja, man kann kommen und Leute kommt, aber zeigt eure Homosexualität bloß nicht so offen. Und ja, also ist in der Klar, einerseits gibt es dieses Problem der russischen Gesetze, die diese angebliche Homopropaganda verbieten. Aber gleichzeitig muss man auch bedenken, dass die russische Gesellschaft ja noch nicht so weit ist oder nicht diesen Fortschritte gemacht hat, in Anführungszeichen Fortschritte, wie sagen wir mal, der Westen. Und ja, man muss da etwas, sagen wir mal, etwas Rücksicht nehmen. Aber es gibt natürlich auch Homosexuelle in Russland. Es gibt zum Beispiel auch in Moskau und auch in Sotschi eine homosexuelle Kneipenszene. So ist das ja nicht. Nur halt alles mit einer gewissen Vorsicht.
Sagt Thomas Dudek, der freie Journalist und Osteuropa-Experte, bei uns hier auf meinsportradio.de zu Gast. Wir sprechen über die politischen und gesellschaftlichen Seiten der WM 2018 in Russland und machen da auch gleich weiter hier bei uns bei Kick in Rush, unserem Fußball-WM-Podcast auf meinsportradio.de.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag hörst du mich zusammen mit Desiree Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Kick and Rush auf meinsportradio.de mit Malte Asmus zu Gast, der freie Journalist und Osteuropa-Experte Thomas Dudek. Wir sprechen über die politischen und gesellschaftspolitischen Seiten der Fußball-WM 2018 in Russland. Und wir kommen jetzt zu einem weiteren zentralen Thema, nämlich dem Thema Pressefreiheit. Jetzt hat die FIFA ja auch im Fall Hajo Seppelt gesagt, für die FIFA ist elementar, dass Pressefreiheit in einem WM-Ausrichtungsland garantiert ist. Inwieweit kann Russland denn diese Vorgabe der FIFA einhalten, beziehungsweise ist das von der FIFA dann auch tatsächlich so gemeint, wie es geschrieben steht, oder ist das nicht mehr ein Lippenbekenntnis?
Nehmen wir jetzt gerade mal Hajo Seppelt auf, wenn die FIFA jetzt irgendwie die russische Seite nicht davon überzeugen kann, dieses Einreiseverbot für Seppelt zurückzuziehen, bleibt das nur ein Lippenbekenntnis. Aber wenn auch die russische Seite clever ist und intelligent, dann wird sie es auch garantieren, dass, dass kritische Journalisten auch nach Russland einreisen dürfen. Aber eine gewisse Einschränkung gab es ja auch schon letztes Jahr bei dem Confederations Cup. Also als bekannt wurde, dass quasi das Visum der Journalisten, die zum Confederations Cup reisen und vom Confederations Cup berichteten, ja nur galt für die Austragungsorte. Dass sie zum Beispiel schon irgendwie außerhalb dieser Austragungsorte nicht journalistisch arbeiten durften. Und ja, man versucht halt einiges irgendwie in Grenzen zu halten oder auch einzudämmen. Man muss aber sagen, man geht einfach, wenn man Journalistenvisum für Russland, geht man einfach ins russische Außenministerium und man kann das auch umgehen. Man kann auch sich gewissen Freiräume auch als Journalist schaffen, um irgendwie kritisch von dort zu berichten. Also. Und ich glaube nicht, dass während der WM die Russen irgendwelche Journalisten aus Russland dann rausschmeißen werden.
Das würde dann ja auch das Bild, das Putin eigentlich von Russland für die Weltöffentlichkeit zeichnen will, dann auch ziemlich karikieren. Du hattest den Confed Cup vor einem Jahr schon angesprochen. Da wurde im Vorfeld ja vor allem auch viel über das Thema Sicherheit gesprochen. Es blieb zum Glück alles ruhig, wie schon bei Olympia 2014 hatten die Sicherheitskräfte alles im Griff. Wie wird das jetzt bei der WM 2018 sein?
Ja, da fällt Russland alles auf, was es auffahren kann. Weil einerseits hat man natürlich auch Angst vor Terror. Und das auch nicht unbegründet, weil der Kaukasus ja selber eine ziemliche Unruheregion ist. Also es wird hier drüber nicht berichtet im Westen. Aber im Kaukasus gehören Anschläge auf Polizisten und Vertreter der Staatsgewalt immer noch zum Alltag. Auch von dort gibt es sehr viele Leute, die dann irgendwie zum IS gegangen sind und auch mit dem IS verbunden sind. Und es gab auch schon einige Ankündigungen russischer IS-Kämpfer, dass man da irgendwie sich zeigen möchte, dass man auch so Terror ausüben möchte während der WM. Und dementsprechend groß sind natürlich auch die russischen Sicherheitsvorkehrungen. Also rund um die Stadien wird es sehr viel Polizei und Einheiten des Innenministeriums geben. Das eine der Themen sind natürlich auch die russischen Hooligans, vor denen man ja im Westen ja auch große Angst hat. Und man muss ja auch sagen, dass eigentlich schon vor der EM 2016, das mag sich jetzt seltsam anhören, gab es schon erste scharfe Maßnahmen des Staates gegen russische Hooligans. Und in den letzten zwei Jahren wurden diese noch mehr angezogen. Also zum Beispiel Hooligans bekamen Besuch von Beamten des Innenministeriums, in denen sie gewarnt wurden, sich nicht während der WM zu zeigen, sonst wenn sie sich zeigen, bekommen sie Ärger und sie verschwinden im Knast. Also man tut schon einiges von russischer Seite, um für die Zeit der WM irgendwie schöne, ruhige Wochen zu haben.
Also glaubst auch, dass in Sachen Hooligans dann diese Androhung von Knast und dieses harte Durchgreifen dann am Ende Erfolg haben wird, dass solche Maßnahmen dann entsprechend auch abschrecken?
Es gibt keine Garantie, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen. Also ich glaube persönlich glaube ich nicht, dass es irgendwie zu irgendwelchen Festival der Gewalt kommen wird, wie es zum Beispiel noch in Russia's Hooligan Army, der BBC-Doku, angekündigt wurde. Ein Werk, an dem ich meine journalistisch sehr viel auszusetzen hat. Aber ich persönlich sehe die bezüglich Hooligans sehe ich die Gefahr woanders. Also es ist nicht die WM, die werden für die WM friedlich sein. Viel gefährlicher ist einfach, was erstmal das, dass zum Beispiel die russische Seite nichts tut. Sie konzentriert sich nur auf die WM, nur auf diese 4 Wochen. Und quasi, was danach passiert, ist von der russischen Seite ziemlich Schnuppe. Mhm. Und danach können sich die russischen Hooligans wahrscheinlich wieder austoben und für Unruhe sorgen, in russischen Stadien, vielleicht auch im Ausland. Und weil das einfach quasi nur die Grenze gesetzt wurden, bis zum Finaltag seid ihr durch und danach könnt ihr quasi machen, was ihr möchtet. Und wir im Westen sind wieder blind dafür. Wir gucken alle nur bezüglich Thema Hooligans nur auf diese WM und sehen aber nicht, dass, sagen wir mal, deutsche Hooligans oder generell diese Verbindung zwischen westeuropäischen und russischen Hooligans oder generell osteuropäischen Hooligans immer enger werden. Das ist quasi eine Entwicklung, die mir viel mehr Sorge bereitet als die 4 Wochen während der WM.
Glaubst du denn auch, dass so eine WM am Ende, ja, weiß ich nicht, entspannend wirken kann, auch auf die politische Weltlage, oder überhöht man da die Einflussnahme des Sports?
Ich glaube, da überhöht man die Einflussnahme des Sports. Also nach den 4 Wochen, ich meine, mit den 4 Wochen WM, in denen sich Russland schön präsentieren wird, verschwinden ja nicht die außenpolitischen Probleme. Das heißt ja nicht, dass die Russen die Krim wieder freigeben oder sich aus Syrien zurückziehen. Deswegen, man sollte auch nicht zu viel Hoffnung bezüglich der Politik in die WM reinsetzen. Viel wichtiger und viel ist wirklich der Dialog zwischen Fans, zwischen Menschen. Das ist, glaube ich, auch wirklich, baut viel mehr Vorurteile ab und sorgt viel mehr für Weiterentwicklung oder auch für Veränderung, als irgendwie Hoffnung auf die Politik zu setzen.
Thomas, was erwartest du dir denn ganz persönlich von der WM 2018?
Ja, ganz persönlich. Ich hoffe, schönen Fußball zu sehen, also erstmal das. Und für das Land, also ich hoffe, dass da durchaus viele ausländische Fans hinreisen werden und dass es da wirklich zu vielen Kontakten zwischen russischen und ausländischen Fans kommt, die einfach es schaffen, diese quasi Barrieren oder diese Vorurteile, die auf beiden Seiten herrschen, abzubauen.
Thomas Dudek war das, der freie Journalist aus Berlin. Thomas, vielen Dank.
Ja, ich danke.
Die WM 2018 in Russland auf meinsportradio.de. Wir werden natürlich nicht nur die sportliche Seite dieses Turniers weiter im Blick behalten, sondern auch auf politische und gesellschaftspolitische Themen eingehen, wenn es denn die Aktualität erfordert. Hier bei uns auf meinsportradio.de. Wir bereiten euch ausführlich vor auf die WM, auf alles, was damit zusammenhängt, in unserem WM-Spezialauftritt Kick in Rush auf meinsportradio.de/kickinrush, so unsere Internetadresse unseres WM-Pakets für euch und alle Podcasts zum Thema WM, die rundum Vorberichterstattung und die Analysen während des Turniers und alle aktuellen Podcasts, die bekommt ihr natürlich auch bei uns bei iTunes, auf unserer Webseite meinsportradio.de oder auch mit unserer App für iOS und Android. Und die WM-Vorberichterstattung und WM-Berichterstattung, die nehmen wir zusammen mit den Kollegen von 90plus vor.
Kick in Rush. Die WM 2018 auf meinsportradio.de. Klicke jetzt auf meinsportradio.de/kickandrush und hole dir alle Infos zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Kick and Rush auf meinsportradio.de in Kooperation mit 90plus.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.